Nein, ich gehe da nicht raus. Ist mir egal, was im Vertrag steht. Es reicht. Es reicht jetzt mal wirklich. Wer bin ich denn eigentlich? Der Ampelmann mit den dicken Waden? Meine Güte, ja, ich hatte einen schlechten Start. Ich habe Probleme mit meiner Kondition. Und ja, ich habe bisher noch kein einziges Tor geschossen. Was denken die sich eigentlich? Nur weil ich so viel Geld verdiene, ist das doch noch kein Grund, Woche für Woche auf mich einzuprügeln. Was in den Zeitungen über mich steht. Rippel, immer noch im Dauertief, von der Dampfwalze zum alten Eisen. Rippel rostet still vor sich hin. Rippel, wieder fit für die A-Jugend. Ich will nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn 10.000 Menschen, die dir vor ein paar Monaten noch zugejubelt haben, plötzlich über dich lachen und dich ausbuhen? Könnt ihr euch vorstellen, was nach dem Spiel hier in der Kabine los ist? Wenn ich wieder nichts gerissen habe, niemand sagt was, aber es steht unsichtbar an der Wand. Du bist ein Versager. Mann, 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 ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich will nicht mehr. Ich will diesen Druck einfach nicht mehr aushalten müssen.
Sag mal, wartest du auf ein Taxi? Wir wollen einlaufen. Wo bleibst du?
Ah, vergiss es. Ich bleib hier.
Mach, dass du sofort aufs Feld kommst. Ich will dich spielen sehen.
Spielen sehen? Du nennst das, was ich da bisher gemacht habe, spielen? Ja, wie blind bist du denn? Ich habe nicht ein Tor geschossen in dieser Saison. Und hey, ich bin Stürmer. Es ist mein Job, Tore zu schießen. Das nur zur Info, falls du es gerade nicht mehr auf dem Schirm hattest. Unser Maskottchen spielt gerade besser als ich. Es ist mir sowieso ein Rätsel, warum ich nicht schon längst auf der Bank vergammel. Da gehöre ich zumindest hin. Sagen übrigens auch die Bild-Zeitung und mein Nachbar.
Es ist mir so egal, was die sagen. Es ist mir auch egal, was die anderen schreiben. Es ist mir sogar egal, was du gerade über dich selbst denkst. Ich habe dich spielen sehen. Ich weiß, was in dir steckt. Vielleicht im Augenblick sogar mehr, als du selber denkst. Ich glaube an dich, auch wenn es gerade keiner tut. Und ich will, dass du jetzt aufstehst, deinen Hintern auf das Spielfeld schleppst und einfach nur dein Bestes gibst. Nicht mehr und nicht weniger. Du hast 5 Minuten Zeit, dich von deinem Selbstmitleid zu verabschieden. Und dann will ich dich auf dem Platz stehen sehen. Denn da gehörst du hin.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herzliches Dank den 2 Jugendlichen, die uns gerade vor Augen geführt haben. Was Selbstmitleid mit uns machen kann. Selbstmitleid zerstört. Selbstmitleid hätte diesen begabten Fußballprofi, den wir gerade gesehen haben, fast unbrauchbar gemacht für das Spiel seines Lebens. Und so wollen wir uns am ersten Punkt der Predigt Gedanken machen, wie wir mit Selbstmitleid umgehen. Selbstmitleid ist ein tödliches Gift und macht dich unbrauchbar für das Reich Gottes. Selbstmitleid, dieses Gefühl, dass man sich völlig nutzlos vorkommt. Ich, Armer, keiner mag mich. Alle finden mich schlecht. Ich kann ja doch nichts. Ich tauge nichts. Die anderen haben tatsächlich recht mit ihrer Kritik. Auch Paulus hatte vielen Grund gehabt, in Selbstmitleid zu verfallen. Er wurde ständig schikaniert und kritisiert. Und was am schlimmsten war, seine schärfsten Kritiker waren Christen, und zwar die Gemeinde in Korinth. Eine Gemeinde, die er selbst gegründet hatte. Kaum hatte er sie mal einige Zeit alleine gelassen, schon gab es Spaltungen, Hass und Streit. Und als Paulus sich einmischen wollte, wurde ihm signalisiert, dass sie sich von ihm gar nichts sagen lassen. Weil er ehrlich gesagt, er war kleinwüchsig, sagt man, weil er klein wäre, weil er mickrig wäre, krank und rhetorisch hatte er gar nichts auf der Kiste. Echt super für jemand, der eine Gemeindegründung als sein Lebenswerk betrachtete. Paulus hätte allen Grund gehabt, in Selbstmitleid zu verfallen und seinen Aposteljob an den Nagel zu hängen. Aber schon er wusste, dass Selbstmitleid ein tödliches Gift ist, das einen unbrauchbar macht für das Reich Gottes. Und so holte er tief Luft, beruhigte sich, blieb seinem Herrn treu und schrieb diesen Brief. Und einen Abschnitt diesen Briefes lese ich Ihnen nun vor. Er steht im 4. Kapitel des Korintherbriefes, die Verse 1 bis 5. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Ich richte mich selbst nicht. Ich bin zwar nichts bewusst, aber darin bin ich gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Soweit der Bibeltext. Also Paulus unternimmt eine Reflexion seines Lebens. Und vielleicht sollten wir am Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Kirchenjahres auch einmal zurückblicken und reflektieren. Was konnte ich alles anstoßen und bewerkstelligen? Wo legte ich meine Schwerpunkte und für was habe ich mir Zeit genommen? Was bleibt eigentlich von diesem Jahr 2015 übrig? Oder noch weiter gefasst, was bleibt von meinem Leben übrig? Was habe ich eigentlich mit meinem Einsatz erreicht? Habe ich das Richtige getan? War das, was ich geredet habe, hilfreich? Oder haben vielleicht doch meine Kritiker recht? Was habe ich erreicht in meiner Arbeit? Was ist daraus entstanden? Was ist etwas daraus gewachsen? Oder war alles für die Katz? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal solche Momente, in denen ich mich frage, Herr, was denkst du eigentlich über mich? Wie fandest du eigentlich, was ich im vergangenen Jahr alles so gemacht habe? Wer bin ich eigentlich in deinen Augen? Wer ich bin, fragen wir. Und Paulus sagt hier im Vers 1, ich sage euch, wer wir sind. Wir sind Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Diener. Was sind Diener? Mitarbeiter. Angestellte. Haushalter, das heißt Verwalter, nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Identität unserer Christen. Wir müssen nicht die Welt retten. Wir müssen keine Kunststücke vollführen. Wir müssen auch keine Wunder vollbringen, sondern wir sollen verwalten. Das heißt, das, was Gott gehört, richtig verteilen. Christsein heißt, Gottes Geheimnisse treu verwalten und weitergeben. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, der Predigt der Treue. Gottes Geheimnisse treu verwalten und weitergeben. Paulus beschreibt hier die Rolle von uns Christen letztlich mit dem Bild eines Beamten. Und von einem Beamten erwartet man keine außergewöhnlichen Taten und keine neuen Erfindungen, sondern ordentliche Verwaltungsarbeit. Eben einfach, dass er seine Aufträge korrekt abarbeitet und nichts veruntreut. Und das, was wir zu verwalten haben, sagt Paulus, das sind die Geheimnisse Gottes. Tja, was sind die Geheimnisse Gottes? Damit meint er die christliche Kernbotschaft, dass Gott Mensch wurde, dass er uns in Christus seine Liebe gezeigt hat, am Kreuz unsere Lebensschuld getragen hat, in der Auferstehung alle bösen Mächte besiegt hat und wiederkommen wird zum Gericht und zum Heil der Menschen. Also das Evangelium, das voller Geheimnisse steckt und das wir nie in seiner Tiefe völlig begreifen werden. Die Geheimnisse Gottes, die hat Gott in unsere Hände gelegt, in unseren Mund, damit wir sie austeilen und weitergeben. Und das, sagt uns der Bibeltext, ist die einzig entscheidende Frage für uns als Christen. Nicht, ob wir hübsch sind und gut aussehen, nicht, ob wir eine gute Show abziehen können und auch nicht, ob wir toll reden können, sondern einzig und allein, ob wir das weitergeben, was Gott weitergegeben haben möchte. Als ich im vergangenen Jahr so das erste Mal meine Predigten schrieb, saß ich vor einem leeren Blatt Papier und mir fiel einfach nichts ein. Keine tollen Geschichten, keine Witze, kein Videoclip, kein Theaterstück, überhaupt nichts. Und dann lähmte mich der Gedanke, dass es doch so viele gute Prediger gibt, die das alles viel, viel besser können. Und da verfiel ich auch in so ein Selbstmitleid und erzählte das meinem Predikantenkollegen und er sagte zu mir: Weißt du was? Ich glaube, du machst ja viel zu viele Gedanken. Dein Auftrag ist gar nicht, tolle Geschichten und Witze zu erzählen. Wenn dir etwas Passendes einfällt, dann ist es ja gut. Aber meinetwegen, wenn dir nichts in der Richtung einfällt, ist das auch egal. Dein einziger, wirklicher Auftrag ist, das weiterzugeben, was Gott sagen möchte. Und Gott möchte durch einen Bibeltext zu der Gemeinde reden. Und du bist nur der Überbringer dieser Botschaft. Das ist dein Auftrag. Und alles andere brauchst du dir gar keinen Kopf zu machen. Und das hat mir damals sehr geholfen. Und ich denke, das geht ja nicht nur den Predigern, sondern auch allen Christen so. Tu einfach treu das, was deine Aufgabe ist. Das gilt für den Mitarbeiter in der Gemeindegruppe. Das gilt für den Studenten in seinem Studium. Das gilt für die Mütter und Väter, denen man kleine Kinder anvertraut hat. Das gilt für den alten Menschen, der treu für andere betet. Tu einfach treu das, was dein Beitrag ist, die Liebe Gottes in dieser Welt aufleuchten zu lassen. Entscheidend ist nicht, ob wir cool drauf sind und ob Leute uns beklatschen. Entscheidend ist noch nicht mal, ob wir Erfolg haben und daraus große Dinge entstehen. Entscheidend ist in Vers 2, ob wir treu sind. Ob wir also das, was Gott in unsere Hände gelegt hat, das Evangelium, weitergeben. Entscheidend ist, ob das Licht Gottes durch uns hindurch scheint, sodass das, was Gott anderen Menschen durch uns schenken will, auch tatsächlich ankommt. Darum geht es, dass durch uns etwas zu anderen Menschen fließen kann, mit denen Gott etwas Gutes tun möchte. Und die Geheimnisse Gottes kommen dabei gar nicht immer nur durch die Verkündigung an, durch Predigten und Andachten, sondern durch all die Gaben, die Gott in der Gemeinde verteilt hat. Durch Zuhören, durch Besuche, durch praktische Hilfen und durch Gebete füreinander gibt es noch viele Beispiele. Deswegen sagt Paulus in Römer 12, wenn jemand ein Amt hat, dann soll er sein Amt richtig ausführen. Wenn jemand lehrt, dann soll er richtig lehren. Wenn jemand anderen gut ermahnen kann, dann soll er das tun. Wenn jemand gut spenden kann, dann soll er das ohne Hintergedanken tun. Wenn jemand gut anderen helfen kann, dann soll er richtig helfen. Und so möchte ich fortführen, wenn jemand gut Gespräche führen kann, dann setze er sich in der Seelsorge ein. Wer einen Raum schön gestalten kann, der gestalte ihn so schön, wie es geht. Wer Texte schreiben kann, der schreibe etwas, was der Gemeinde hilft. Wenn Gott gerade kleine Kinder oder einen alten Menschen anvertraut hat, der kümmere sich so gut es geht um sie. Und wer singen kann, der setze seine Stimme zum Lobe Gottes ein. Darum geht es, dass wir einfach treu das tun, wofür Gott uns begabt und beauftragt hat. Wir sind Haushalter, Angestellte, die nur eins in ihrer Stellenbeschreibung stehen haben: Tu deinen Job und alles andere lass meine Sorge sein. Und bei dem Job, da gibt es nur ein Problem. Und das sind oft die anderen. Die anderen, die immer reinquatschen. Beim Profifußballer ist das die Montagsausgabe vom Kickers, wo jeder Spieler für das letzte Spiel eine persönliche Schulnote bekommt und nicht wenige stehen am Montag mit einer 5 da. Und auch in der christlichen Welt gibt es diese netten Schwestern und Brüder, die einen nur mal eben freundlich darauf hinweisen wollen, dass das, was man da neulich gesagt oder gemacht hat, doch wohl anders noch etwas besser hätte machen können. Und damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage unseres Bibeltextes und die lautet: Wie gehen wir aber mit Kritik um? Paulus sagt im Vers 3: Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde. Oder man könnte auch übersetzen: Wisst ihr, was völlig unbedeutend für mich ist, dass ihr mich kritisiert? Kritik von euch ist mir sowas von egal. Ja, man kann sogar sagen, Kritik, egal von welchem Menschen auch immer, ist mir sowas von egal. Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, sogar Kritik von mir selber ist mir total egal. Ich kann ja mich letztlich doch nicht selbst richtig beurteilen. Ich versuche zwar richtig zu leben, aber ob ich mich richtig einschätze, keine Ahnung. Vielleicht ist alles in Ordnung, was ich denke. Vielleicht ist auch alles total falsch, was ich tue. Das kann beides eine große Selbsttäuschung sein. Letztlich weiß ich nicht, wie ich mich beurteilen soll. Letztlich weiß sowieso nur einer, wie ein Mensch beurteilt werden muss. Es gibt nur einen Beurteiler, nur einen treffsicheren Kritisierer, nur einen echten, objektiven Richter. Und das ist der Herr Jesus Christus. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Ob ich richtig lebe, ob meine Mitarbeit in der Gemeinde so ist, wie Gott es möchte, das werden wir alle erst an dem Tag erfahren, an dem wir unserem Richter gegenüberstehen und er uns mal sagt, was er wirklich über uns denkt. Und so kommen wir zum letzten Punkt der Predigt, zum vierten Punkt. Wir kommen zum Lob. Advent heißt Ankunft. Also wir warten auf die Ankunft unseres Herrn. Wir erwarten auf die Ankunft unseres entscheidenden Kritikers. Sein Urteil ist das Einzige, was im Leben zählt. Der Herr kommt, der ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Und er wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Der letzte und einzige wahre Kritiker unseres Lebens wird also Jesus selbst sein. Und wenn wir vor ihm stehen, dann werden alle Nörgler und Kritisierer den Mund halten. Dann werden die Lästerer verstummen, der Teufel wird kein Wort mehr sagen und Gott wird sogar die Stimme unseres Gewissens zum Schweigen bringen. Dann wird nur noch Jesus sprechen und er wird erstaunliche Sachen ans Licht bringen, nämlich unsere eigentlichen Motive, für ihn etwas zu tun. Unsere geheimen Triebkräfte, unsere unausgesprochenen Motivationen, sogar all das, was wir an uns selbst nie richtig verstanden haben. Und nun kommt das Überraschendste unseres Bibeltextes. Warum wird Jesus uns im jüngsten Gericht durchleuchten? Warum wird er ans Licht bringen, was bisher im Dunkeln verborgen lag? Um uns zu verklagen? Um uns die Note 5 oder sogar die Note 6 zu geben? Um uns zum Abschluss noch mal so richtig zu demütigen? Nein. Unser Text sagt, wissen Sie es noch? Unser Text sagt, um uns zu loben. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Gericht heißt für uns Christen, dass Gott Dinge suchen wird, die er loben kann. Johann Albrecht Bengel hat mal gesagt, Mancher, der sich vor dem Gericht Gottes zu sehr gefürchtet hat, wird sich in Ewigkeit ein klein wenig schämen müssen, dass er dem Herrn nicht noch mehr Gnade zugetraut hat. Am Ende der Tage wird Gott so viel Gutes über unser Leben sagen, dass wir selber staunen werden. So wie ein Trainer, der das Potenzial in seinem Spieler sieht und ihm die Wahrheit sagt, so viel wahrer ist als alles Kritik der Journalisten. Ich bin sicher auch keine Übermutter gewesen, aber ich habe irgendwann verstanden, dass es in der Kindererziehung wichtig ist, gute Verhaltensweisen an seinen Kindern zu loben, als immer nur die schlechten Dinge zu kritisieren. Gott ist wie ein Vater, der nur nach Gelegenheiten sucht, sein geliebtes Kind zu loben. Und am Ende unseres Lebens, wenn wir ihm gegenüberstehen, dann wird Gott, unser letzter und entscheidender Kritiker, uns mit Lob überschütten. Denn es geht ja dann nicht um Höchstleistungen, sondern einfach darum, dass wir getan haben, was er uns aufgetragen hat. Dass wir unsere Gaben eingebracht haben und die Liebe Gottes durch Wort und Tat weitergegeben haben. Und wahrscheinlich werden wir alle überrascht sein, wer vor dem Thron Gottes einmal das größte Lob bekommt. Und vielleicht sind es nicht mal die großen Prediger und Pfarrer, vielleicht ein einfacher, unbekannter Kindergottesdienstmitarbeiter, der einfach treu für seine ihm anvertrauten Kinder betet und ihnen Sonntag für Sonntag versucht, die Liebe Gottes ins Herz zu sagen. Wir werden staunen über andere und über uns selbst. Und so möchte ich am Schluss das einfach nochmal zusammenfassen. Selbstmitleid ist ein tödliches Gift und macht dich unbrauchbar für das Reich Gottes. Hör nicht auf deine negative Selbsteinschätzung. Zweitens, die Treue. Entscheidend ist nicht, ob wir bejubelt und kritisiert werden, sondern nur, ob wir treu das getan haben, was unsere Aufgabe war. Wir sollen mit unseren Gaben treu dazu beitragen, dass Gottes Liebe Menschen erreicht. Das Dritte war die Kritik. Kritik von anderen ist nebensächlich. Entscheidend ist nur, was Jesus über mich sagen wird, wenn er wiederkommt. Wer das begriffen hat, der lebt gesund und frei. Und viertens das Lob. Advent heißt, wir warten auf das große Abschlusslob unseres Herrn. Deswegen ist der Advent eine fröhliche Zeit der großen Vorfreude. Und da möchte ich am Schluss noch ein kleines Nachwort sagen, weil das mit der Kritik doch ein bisschen negativ vielleicht im Raum steht. Was bedeutet dieser Text nun eigentlich für unseren Umgang miteinander in der Gemeinde? Wenn sowieso nur Gottes Urteil am Ende der Zeiten zählt, dürfen wir dann niemanden mehr beurteilen oder kritisieren? Soll eine Gemeinde ein Ort sein, in dem wir uns alle nur gegenseitig anlächeln und sagen, ich finde es zwar falsch, was du gerade gemacht hast, aber ich kritisiere dich nicht. Wenn du willst, mach ruhig weiter so. Lass uns einfach gespannt sein, was am Ende Jesus sagen wird. Nein, ich denke, Paulus stellt sich die Gemeinde nicht als kritikfreien Raum vor. Er selbst kritisierte die Korinther sehr heftig. Aber das Entscheidende ist, dass er dabei immer versucht, die Dinge aus der Perspektive Gottes zu beurteilen. Die Verantwortung haben wir schon, einander darauf hinzuweisen, wie wir uns so verhalten können, dass Gott es am Ende auch gut findet. Und vielleicht können wir es lernen, dass diese Kritik dann wirklich hilfreich rüberkommt, demütig und vorsichtig und niemals als vernichtendes Gesamturteil über einen Menschen. Advent heißt, nur das eine zählt, was der himmlische Trainer über uns denkt. Und der hat uns schließlich für seinen hohen Preis eingekauft und steht zu uns. Also, kein Selbstmitleid, sondern lasst uns rausgehen, auf den Platz gehen und das Beste für ihn geben. Amen.